Wie kompliziert ist es eigentlich, Müll fachgerecht zu trennen?
Oh, sehr kompliziert, wenn man aus der Perspektive bestimmter schaut.
Dann kippen wir doch alles wieder zusammen.
Richtig, genau, wird ja da sowieso zusammengekippt, also auf der Müllkippe.
Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel.
Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Warum reden wir jetzt über Müll? Also klar, abgesehen davon, dass wir gleich über ganz viel lustigen Müll reden.
Ja, weil in einem Fachkräfte, kann man sagen, Heim oder sowas, also wo solche Leute untergebracht werden, die es gerade so hierher geschafft haben, dort ja auch Mülltrennung stattfinden sollte, weil es geht ja um unsere Umwelt hier.
Nein,
dabei.
Nein, jetzt nicht mehr, lieber Ach. Daniel. Genau, das ist in dem Artikel zu finden. Also in diesem besonderen Flüchtlingsheim braucht jetzt keine Mülltrennung mehr stattfinden.
Weil sie nicht getrennt haben, wird jetzt ohnehin alles in einen dafür speziell angelieferten Gesamtcontainer reingeworfen.
Einmal und, hin alles rennen.
Und die Bemerkung, dass alles ohnehin am Ende zusammengekippt wird, das weisen wir weit von uns, weil das wird wahrscheinlich dann nachträglich nochmal getrennt.
Ich weiß es nicht. Komm jetzt mit dem Datum und lass den
4.
Quatsch.
4. März 2024. Ich habe was Tolles gefunden, was ein bisschen Hoffnung macht. Die Deutsche Polizeigewerkschaft Hamburg hat getwittert, Meinungsfreiheit. Sie haben dort einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom 28.11.2011 zitiert, wo es um die Meinungsfreiheit geht. Soll ich mal vorlesen?
Naja.
Dafür sollte man sich Zeit nehmen. Ja, Zitat. Die Meinungsfreiheit schützt ungeachtet politischer Korrektheit alle Meinungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder als unwahr erwiesen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind oder ob sie als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Der Meinungsäußernde ist insbesondere auch nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertesetzungen zu teilen, da das Grundgesetz zwar auf die Werteloyalität baut, aber nicht erzwingt. Was heißt, Kritik am System wäre sehr wohl unter dieser Meinungsfreiheit zu sehen. Ja, wenn man sich das so anschaut, könnte man das so werten. Und das, was da also gerade gemacht wird, dass also nur, wenn schon irgendetwas problematisch sein könnte, die Informationsbeschaffungsdienste tätig werden, dass das damit irgendwie nicht so konform ist.
Ja, passend dazu beim Focus Online gefunden, 182 Millionen fließen in grünes Anti-Rechts-Programm. Und jetzt packt eine Insiderin aus. Der Kampf gegen Rechts steht bei Familienministerin Lisa Paus, von den Grünen natürlich, ganz oben auf der Agenda. Für das hohe Ziel werden Millionen an Steuermitteln ausgegeben, oft ohne genaue Prüfung, wie eine ehemalige Mitarbeiterin berichtet. Also Hauptsache, die Meinung stimmt.
Und damit ist mir auch klar, das ist ja so ein betriebswirtschaftliches Thema dann als solches, wenn du diese Probleme nicht hättest, dann könntest du quasi ja auch nicht mit der Gießkanne diese Gelder dafür in diesen Dimensionen rausgeben. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass immer wieder Möglichkeiten gefunden werden, dieses Problem auch entsprechend groß zu halten. Hier haben wir Apollo News, Wirbel um Ampelpapier. Grüne wollen an Demontage des Gasnetzes festhalten. Wir hatten darüber berichtet vor wenigen Tagen, dass man unbedingt das Gasnetz, neudeutsch heißt das, rückbauen möchte. Deutsch gesagt, die kloppen es einfach kaputt. Ja, Hauptsache nicht verwendbar. Und dass man diese Sachen sozusagen aus unserem System nehmen will, irreparabel, das muss ja einen Grund haben, denn man könnte sich ja vielleicht in 10 Jahren oder so entscheiden, soll ich, wir nutzen das wieder. Dann geht's aber nicht, weil der Habeck hat schon mal vorgesorgt.
Na, ich höre immer nur grün, grün, grün sind alle meine Farben.
Ach.
So, ich habe hier über die Bäckereien etwas gelesen beim SWR Online. Traditionsbäcker aus Sirik, kleine Backstuben auf dem Land werden verschwinden. Die glanzvollen Zeiten des Bäckerhandwerks sind vorbei. Und wie schade, ich komme ja nun aus einem Bäckerhaushalt, aus einer Familie noch mit traditionellem Hintergrund, auch der Opa und der Urgroßvater und so weiter. Alle wussten, wie so ein Teig zu kneten geht und was man da so richtig zusammenrührt. Ja, jetzt soll es vorbei sein, eben mit vielen kleinen Betrieben. Ist ja auch klar, warum. Der Wunsch ist ja da nach dem Großen, du weißt schon. Und einer regiert's. Und was dann da alles so in den Topf reinkommt, das ist ja dann auch vorbestimmt. Ob da auch schon mit irgendwelchen Insekten hantiert wird?
Ich weiß nicht. Ging mir gerade durch den Kopf, ja. Die Filialkette heißt dann McBill und da gibt's dann ein Insektencroissant zum Beispiel oder so. Ganz lecker.
Hast noch was?
Tichys Einblick. Der stellvertretende polnische Justizminister Krzysztof Siemiszek hat ein Gesetz vorgeschlagen, das Hass gegen LGBT-Personen härter bestraft werden soll. Kritiker sehen darin eine politische Maßnahme, um die Meinungsfreiheit zu beschneiden. Naja, nun kann man ja sagen, dass Menschen, die anders sind, ja besonderen Schutz bedürfen. Das mit der Toleranz ist natürlich immer so unterschiedlich zu argumentieren zu dem Thema, wenn ich meine Position ja immer aus Toleranz aufgebe, dann nimmt sie ja niemand anders für mich ein oder ne,
stellt mich auf eine schwächere Position. Und wo ist die Meinungsfreiheit? Darüber hatten wir nun gerade von der Polizei Hamburg gehört.
Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, wir erleben nun schon mittlerweile, dass wenn du Kritik äußerst, das auch sofort als Hass eingestuft werden kann. Was heißt, Kritik an solchen Themen sind möglicherweise dann schon bald mit sehr, sehr problematischen Vorgängen verbunden. Das heißt, du darfst mal ein Jahr irgendwie gesiebte Luft atmen, nur weil dir irgendwas nicht gepasst hat.
Hm? So, ich habe hier noch eine Information über die gute Frau von der Leyen, auch von Tichys Einblick. Ursula von der Leyen, SMS-Affäre 2.0. Nicht nur Spahn und Lauterbach holt der Fluch der bösen Tat ein. Jetzt ermittelt die EU-Staatsanwaltschaft EPPO gegen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu Korruption, Interessenskonflikten und Dokumentenvernichtung Nein. bei der Verhandlung der milliardenschweren Pfizer-Verträge. Wird wahrscheinlich ähnlich viel bei rauskommen, aber immerhin ist irgendwie was angestoßen.
Naja, dazu kommt ja bei TKPs das gerade zu finden, EU-Vorbeschluss zur Aufhebung des elektronischen Briefgeheimnisses. Ja, was heißt, man wird dann früher oder später alles sichtbar machen können, nur natürlich nicht auf der politischen Kaderebene, die das für uns beschließt. Du weißt schon, hier Frau von der Leyen und so weiter und so fort. Also dieses Messen mit zweierlei Maßstab ist schon sehr, sehr interessant. Aber am Ende sehen wir den Trend, es soll alles sichtbar werden wegen unserer Meinungsfreiheit und unserer Vielfalt.
Und Sicherheit vielleicht noch mit rein und Klimawandel was könnten wir noch mit draufpacken? Ach, das reicht schon als ganze schöne Mischung. Lass uns doch mal zum zweiten Teil der Sendung übergehen, denn du hast heute die Ehre, also ich lasse euch da den Vortritt, euch beiden Herren, ein etwas längeres Gespräch auch zu führen, so hatten wir es uns vorgenommen, denn das Thema Cannabis-Legalisierung kann man doch schon auch aus zweierlei Perspektive betrachten.
Heute ist ein Mann zu Gast, der Fachmann ist zu diesen neu aufkommenden Cannabis-Fragen, Legalisierung und so weiter. Was bedeutet das? Nils ist unser Gast heute Morgen, war auch schon mal bei der Herzwelle 432 und auch damals ging es um das Thema Drogen. Sein Hintergrund ist eben ein solcher, eine interessante Lebensgeschichte, die nicht einfach war. Er hat sich auf seinem Drogensumpf befreit und steht jetzt vor allen Dingen jungen Leuten zur Verfügung, um sie vor genau solchen Fehlern zu bewahren. Schönen guten Morgen, lieber Nils.
Ja, schönen guten Morgen.
Für so manchen war das eine erfreuliche Nachricht, dass es hieß, ja, Cannabis ist ja unter bestimmten Voraussetzungen jetzt legalisiert und man darf jetzt selber und man kommt auch leichter ran. Aber all das hat ja, naja, so seine Grenzen. Oder man fragt sich generell in diesen Zeiten, wo wir ja erleben, dass alles irgendwie nicht besser wird, dass ausgerechnet das jetzt dazu führt, dass uns ja was freigegeben wird, worauf man jetzt schon lange gewartet hat. Also die Cannabis-Demokratie kann jetzt kommen. Irgendein Haken ist doch da dran, oder?
Ja, also wir könnten ganz lange und ganz intensiv darüber sprechen. Ich versuche das wirklich zusammenzupacken. Die Entkriminalisierung der ganzen Sache ist natürlich etwas, was ich erstmal grundsätzlich befürworte, weil die Hilfe eines Süchtigen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht in einer Haftanstalt zu einem kommt, sondern dass der Weg aus der Sucht im Prinzip nur über eine therapeutische Lösung funktioniert. Ja, ich habe viel nachgedacht und ein paar Sachen sind mir tatsächlich aufgefallen. Also so ganz einfach ist es mit dem Straßenverkehr nicht. Mein Resümee ist, als arbeitsloser Fußgänger hat das natürlich keine Konsequenzen. Für alle anderen wird das Konsequenzen haben. Man kann ja mal ganz einfach googeln, wie viel Nanogramm ich nach einem Joint ungefähr im Blut habe. Da steht so zwischen 20 und wenn der Joint relativ gut war, zwischen 50 und 100 Nanogramm. Wenn ich das mehrmals in der Woche mache, kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Abbauprodukte, die sich ja in den Fettzellen einlagern, bei jeder Kontrolle nachweisbar sind und das über mehrere Wochen. Ich will da jetzt auch nichts Konkretes sagen, weil ich auch nichts Falsches dazu sagen will, man mich dann darauf festnagelt und sagt, ja, aber der hat doch gesagt, nach zwei Wochen ist alles wieder gut. Das hängt immer davon ab, wie lange und wie oft ich kiffe. Als ich damals in die Entgiftung und in die Therapie gegangen bin, war mein THC noch 6 Wochen nachweisbar. Also da konnte man nur sehen, dass es sich zurückentwickelt, aber nachweisbar war es über 6 Wochen. Und ich hatte so, also ich habe fast täglich gekifft. Genau.
Das bedeutet ja, und du bist jetzt relativ schnell in das Thema Straßenverkehr rein, das betrifft uns ja so gut wie alle, dass bei ja, jetzt regelmäßig möglichem, auch dezenten Konsum ja in irgendeiner Form Dinge nachweisbar sind. Was bedeutet, lassen wir Grenzwerte mal im Straßenverkehr weg nach bestimmten Regeln, sondern alleine schon das Thema Versicherung, sowohl im Straßenverkehr als auch im Arbeitsleben spielt ja da eine Rolle. Ich habe eine ganze Menge Artikel jetzt gelesen, wo drin stand, naja, du darfst auf Arbeit sozusagen keine Beeinträchtigung deiner Leistungsfähigkeit dir nachsagen lassen dürfen, dann wäre das schon zumindest aus legaler Sicht jetzt erstmal in Ordnung. Das mag vielleicht sein, aber wenn was passiert, kann ich mir gut vorstellen, dass die, die dann zur Leistung verpflichtet wären, wie eben die Versicherung, dann nachfragen, ja Moment mal, war da vielleicht irgendwas im Blut, was da vielleicht nicht unbedingt reingehört?
Ja, also aktuell ist es so, dass wir aufgrund der Expertise viele Firmen beraten, also die Top-Firmen, denen die Mitarbeiter wirklich am Herzen liegen, und auch die Firma, die schreiben uns reihenweise an und fragen, wie sie sich jetzt mit der Situation verhalten sollen. Und wir haben uns dann einfach mal mit den Experten zusammengesetzt, also Leute, die MPU-Gutachten durchführen, und haben einfach mal mit denen darüber gesprochen, was wäre denn, wenn jetzt der Azubi oder der Erwachsene mit einem Stapler einen Unfall im Betriebsgelände hat. Dort wird vermutet, dass es in Zukunft so sein wird, dass die Versicherungen anfragen werden, ob es im Zuge der Legalisierung auch auf Cannabis getestet wurde und nicht nur auf Atemalkohol. Und dann ist natürlich der Betrieb in der Pflicht. Und wenn er das dann macht bei so einem Unfall und selbst ein Nanogramm drin ist, kann man dort immer noch von einer Teilschuld sprechen. Alles, was über diesen gesetzlichen Werten liegt, dort ist derjenige allein schuld. Und wenn der dann samstagabends mit seinen Freunden gekifft hat, das mag alles sein, und montags, mittags diesen Unfall mit dem Stapler hat, dann wird ihn die Schuld, also dann ist er selbst dafür verantwortlich. Denn diese MPU-Gutachter haben uns klar signalisiert, sie werden nirgendwo unterschreiben, dass derjenige erst am Samstag gekifft hat oder vielleicht am Montag vor der Arbeit, weil das für die auch mit diesen Messwerten nicht klar ersichtlich ist.
So betrachtet, und wenn man also auch das Thema Straßenverkehr dann nochmal mit zu Hilfe nimmt, klingt das doch nach mehr Problemen als vorher, insbesondere wenn wir ein bisschen darauf schielen, dass wir ahnen, dass die Politik ja mit uns, so wie wir das ja auch die letzten Jahre erlebt haben, nicht unbedingt was Gutes mit uns vorhat. Es steht auf der Agenda, dass früher oder später der Individualverkehr, also das mit dem Autofahren bedeutet das, eben gar nicht mehr stattfinden soll. Das kriegt man natürlich nicht von heute auf morgen hin, weil der brave Bürger liebt sein Auto hier nach wie vor, aber die nächste Generation, der kann man in der Schule schon einreden, dass das Auto pfui ist, und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann könnten eben Fahrbeschränkungen aufgrund von massiven Problemen mit Drogen zum Beispiel, viele Unfälle oder eben massenweise Drogen im Blut dazu führen, dass der Gesetzgeber sich berechtigt sieht, auch unter Zustimmung des braven Bürgers dann, dass man lieber im Straßenverkehr oder in den Fahrmöglichkeiten der Menschen mehr eingreift, damit da nicht so viel passiert.
Ja, also das ist natürlich auch das ist die eine Sache, und die andere ist, was mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet, ist, die Jugend bekommt jetzt signalisiert, dass das legal ist und dass es ja deswegen gar nicht so schlimm sein kann, aber in unserer Arbeit erleben wir eigentlich jede Woche, dass der typische Kiffer, also das, man spricht ja zu Recht von einer Einstiegsdroge, dass dem so nach einem Jahr langweilig wird. Dieses Kiffen löst sozusagen im Prinzip immer das gleiche Gefühl aus oder den gleichen Zustand, und dieser Zustand kann irgendwann nicht mehr übertroffen werden, und dort fängt der Jugendliche an, sich Gedanken zu machen, was kann ich mir denn da noch so reinpfeifen? Dann sind wir schon wieder bei den illegalen Sachen, weil eine Zigarette wird dort wird das nicht befriedigen, oder ein Energy Drink oder irgendwas anderes. Und Was wir eben beobachten, ist, dass die meisten der Jugendlichen so nach etwa einem Jahr diese Suchttreppe eine Stufe weiter nach unten steigen und dann eben andere Dinge ausprobieren wie LSD oder Ecstasy. Ja, und wenn ich dann in einer Schule sitze, wo einfach ein Mädchen nicht mehr in die Schule kommt und da eine Grabkerze auf ihrem Platz steht, weil sie in den Sommerferien einfach mal Ecstasy ausprobieren musste, dann wird mir die Tragweite der ganzen Nummer hier erstmal so richtig bewusst. Denn wenn jemand 25 ist, also um das gleich mal vorwegzunehmen, und der kifft gelegentlich, dann hat er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ein so hohes Suchtrisiko, also er hat trotzdem noch ein Risiko, süchtig zu werden, als ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger, weil in dieser Zeit diese Suchtmittel natürlich willkommen sind, denn sie schaffen viele Probleme beiseite für einen Moment. Ja. Genau. Und ich glaube, da sehe ich die größte Gefahr, dass wir jetzt der Jugend hier signalisiert haben, hey, das ist legal, das ist in Ordnung, so schlimm ist das nicht. Viele sagen ja auch, das ist gesund. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Natürlich, ein Krebskranker, der in der Chemotherapie der so starke Schmerzen hat und der im Prinzip auf einer wahrscheinlichen Todesliste steht, wenn der zu mir sagt, du Nils, wie ist denn das, wenn ich jetzt einfach meine Schmerzen wegkiffe, anstatt mir irgendwelche Opiate reinzupfeifen, dann würde ich zu dem sagen, klar, ist das immer noch besser, als sich ein Opiat reinzuballern, aber der hat eine ganz andere Ausgangssituation. Und
aber wenn ich da einhaken darf, kommt mir aber gleich noch der Gedanke, da wir ja durch das Gesundheitsproblem der letzten Jahre, was ja mit einem einfachen Pieks ohne Nebenwirkungen für ganz, ganz viele Menschen gelöst wurde, wenn wir da jetzt mitbekommen, dass da ja auch ganz viele, ja, mindestens Beschwerden haben, bis eben auch schlimmer, dass möglicherweise genau diese Freigabe auch dafür sorgt, dass all diese Menschen sich jetzt diesem Stoff hinwenden, um eben diese Probleme damit zu überdecken. Ist das zu weit hergeholt?
Ja, das wird natürlich werden einige darauf zurückgreifen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir das so anschaue, wenn ich mir so einen Turbo-Krebspatienten anschaue, dann ist das für den im Prinzip nur ein Gnadenstoß, um das mal ganz milde zu sagen. Es wird natürlich seine Gesundheit nie wieder auf den Punkt bringen, bevor die Beschwerden losgegangen sind. Und das ist beim Krebspatienten genau das Gleiche, so. Ja. Also den kann ich nur sagen, okay, das ist euer Leben, das ist eure Entscheidung und wenn der Arzt schon gesagt hat, okay, ihr habt noch 6 Monate, um die Schmerzen damit zu überwinden, ja, da sprechen wir von einer ganz anderen Situation. Aber ein Jugendlicher oder ein Mensch, der sein Leben vor sich hat, der muss verstehen, dass auch dieser Stoff eine Droge bleibt, egal wie legal sie die Regierung gemacht hat, es bleibt eine Droge.
Ja. Kommen wir mal noch zu einem, wir haben zur Morgensendung gar nicht so viel Zeit, kommen wir mal noch zu einem sehr interessanten Fakt. Du hast ja mal nachgeschaut, es gibt ja sozusagen 2 Säulen, mit denen die Regierung hier argumentiert und das Gesetz darauf basiert, nämlich eine Säule, die den privaten Eigenanbau zum Eigenkonsum mit diesen Clubs halt möglich macht, und das zweite sind regionale Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten. Da aber kommerzieller Anbau ja per Gesetz für den Privatmenschen verboten ist, kann es also hier nur um öffentliche Strukturen gehen? Was bedeutet das jetzt genau? Wer macht denn da jetzt ein Geschäft für die Bundesregierung?
Ja, das wüsste ich. Also so tief rein lässt mich das Internet nicht. Aber ich kann sagen, die Deutsche Anbaugesellschaft, DAG, die hat in Mecklenburg-Vorpommern den größten Cannabis-Standort der Bundesrepublik errichtet oder ist dabei, ihn zu errichten. Ein riesiges ehemaliges NVA-Gelände. Und ja, dort wird natürlich im großen Stil angebaut. Der Geschäftsführer Christian Tonn, über den konnte ich jetzt leider nichts weiter herausfinden. Er ist dabei, dieses CE Biolabs mit digitalen Token so zu verknüpfen, dass im Prinzip der registrierte User oder auch die Cannabis-Clubs von ihm direkt Cannabis beziehen können. Und ja, die sind dann sozusagen digital registriert als Konsumenten und können dort über seine eigenen Tokens, also irgendeine eigene Währung, könnte man vorsichtig sagen, Cannabis beziehen.
Ja, und wenn ich hier sehe, ne, CBSL nennt sich das, die ganzen, das ganze Thema der Tokens auf dieser Seite. Wenn es also um digitale Währung geht, ja, ist ja mit CBD Market hier beschrieben, Cannabis in CBD Market mit steigender Prognose. Wenn das alles sozusagen digital abgewickelt wird, dann wissen wir ja auch, bei wem am Ende die Daten mindestens auf Verlangen dann landen. Und dann kann man, denke ich, auch sehr gut vielleicht in einem späteren Zeitpunkt, wenn sich die Bevölkerung an diese Art von Zuständen gewöhnt hat, kann man weitere Restriktionen einführen, um dann zu sagen, so, wer hier regelmäßig mit dabei ist, der kann seinen Führerschein schon mal abgeben wegen der Zuverlässigkeit oder so. Wir wissen ja nicht, was kommt, außer dass das immer alles sehr gut im Hintergrund vorbereitet ist.
Also das sieht sehr gut vorbereitet aus, das kann ich auch nur so sagen, als hätte man vor ein, zwei Jahren schon fast gewusst, dass das stattfinden wird. Alles andere wäre ein extremes Risikogeschäft gewesen. Wenn man es in der Dimension denkt, und also meine große Befürchtung ist, dass wir Zustände ähnlich wie in Amerika erleben werden, wo neben dem Cannabis einfach auch noch auf andere Produkte zurückgegriffen wird. Die ganze Palette, so Tilidin-Tabletten, also alles, was die Pharmaindustrie noch so zu bieten hat. Ja, und da wird es nochmal ganz spannend, so, weil auch einem 30-Jährigen, der im Prinzip eine Sucht entwickelt hat auf Cannabis, und das ist das, wovor ich wirklich warne, weil das ich aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung vieler, vieler, vieler anderen sagen kann, als wir angefangen haben zu kiffen, hieß es immer, ja, also das andere Zeug rühren wir aber nicht an. Also wir sind voll Bio und wir machen das nicht, und irgendwann war es uns nicht mehr genug, und dann steigert man den Konsum, und wenn das dann nicht mehr reicht, greift man definitiv auf andere Sachen zurück.
Ja, und es ist natürlich auch eine Gefahr dahingehend, dass, wenn es gesellschaftlich anerkannt ist, dann steht es möglicherweise auch irgendwann bei den Familien zu Hause verstärkt irgendwo rum, und die Kinder, die ja keinen Zugriff darauf haben sollen, nach wie vor nicht, auch nach Gesetz nicht, bekommen trotzdem leichter Verbindung zu all diesen Dingen, und das ist dann eine fragwürdige Spirale, bei der man sich möglicherweise in ein paar Jahren wird fragen müssen, hätte man die Probleme nicht vorhersehen können. Für heute sagen wir erst einmal Dankeschön an den Suchtberater Nils und freuen uns, wenn wir natürlich in den Kommentarspalten Rückfragen dazu bekommen, je nachdem, was wir dort lesen, werden wir uns vielleicht also nochmal zu einem Audio wieder treffen, abseits der Morgensendung, und das Ganze nochmal ausführlicher beleuchten. Vielen Dank also für heute und für dich alles Gute.
Danke, tschüss.
In, ich glaube, Langenfeld, irgendwo in Deutschland, gibt es jetzt ein Loch ganz tief.
2 Meter breit und ein 15 Meter oder 20 Meter tief. Da könnten wir alle reinpacken, habe ich das gerade gesagt. Also alles reinpacken, was alles wir nicht mehr brauchen.
Alle Sorgen, alle Probleme, alles rein.
Einfach in so ein Loch und Loch wieder zu und gut, ne?
Ja, dann hätten wir ja alle Probleme endlich gelöst.
Komm, was für ein Quatsch. Wir wünschen euch einen ganz bezaubernden Tag. Ich sende ein Lächeln in die Runde.
Bis morgen.
Tschüss.